Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesands, guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Die europäische Idee und die europäische Identität haben gelitten, wie so vieles in der Corona-Pandemie. Der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer hat eine Geschichte der europäischen Kulturen vorgelegt, die vielleicht ein wenig versöhnen kann, trotz der aktuell sehr sichtbaren Diskrepanzen. Außerdem heute bei Andruck Bücher über Ägypten, knapp 10 Jahre nach der Arabellion, über die Kunst der Reparatur und die Kraft der Demokratie, sowie das aktuelle Buch des Ökonomen Thomas Piketty, Kapital und Ideologie. Was hält Europa zusammen? Diese Frage stellt sich im aktuellen Krisenmanagement sehr oft. Gemeinsamkeiten, zumindest in Kunst und Kultur, hat der Literaturwissenschaftler Jürgen Wertheimer zusammengetragen in seinem Buch Europa, eine Geschichte seiner Kulturen. Und er stellt darin fest, dass es auch ein Vorteil ist, dass das, was europäisch ist, sehr wandelbar sein kann. Matthias Bertsch stellt das Buch vor.
Von allen möglichen Identitäten ist die europäische die am wenigsten klar zu umreißende. Die Wahrheit ist, dass sich im Verlauf der langen Geschichte dieses Kontinents seine Bewohner kaum je als Europäer begriffen haben. Die nationale, dynastische, ethnische oder religiöse Identität stand und steht meist sehr viel mehr im Vordergrund.
In dem Zwischenkapitel »Wir sind wir« oder »Sind wir die anderen?« zieht Jürgen Wertheimer ein ebenso ernüchterndes wie erhellendes Fazit seines Rittes durch 3000 Jahre europäischer Kultur- und Literaturgeschichte. Ein Ritt, der es in sich hat. Für Wertheimer ist es ein Spezifikum der europäischen Literatur, dass sie keine bloße Fiktion ist, sondern sich immer mit der gesellschaftlichen Realität ihrer Zeit auseinandergesetzt hat und diese nicht selten überhaupt erst schuf. Das beginnt mit der Entführung der phönizischen Königstochter Europa. Homer und Herodot erzählen, dass sie vom Göttervater Zeus aus dem heutigen Libanon nach Kreta entführt wird.
Auf Kreta wird Europä zur Mutter einer neuen antilevantinischen Mittelmeerkultur. Der gesamte Mittelmeerraum wird sozusagen neu vermessen und geht auf Kurs West. Ein geopolitischer Paradigmenwechsel par excellence.
Europa ist ein Produkt strategischer Abgrenzungen. Diese Erkenntnis findet sich bei Wertheimer ein ums andere Mal. Ein kluger Gedanke, denn er macht Veränderung zum Programm, statt auf einer fixen Identität zu beharren. So ist für ihn die griechische Tragödie ein Versuch, sich aus den Zwängen eines archaischen Schicksalsglaubens zu befreien. Durch seine Neugier wird Odysseus zum ersten Individualisten der europäischen Kultur. Eine weitere Wurzel Europas findet Wertheimer in der jüdischen Geschichte. Der Auszug aus Ägypten befreite die Israeliten zwar von der Sklaverei, doch die Jahre in der Wüste hatten ihren Glauben ins Wanken gebracht. Und in Palästina erwartete sie keineswegs das gelobte Land, sondern Entbehrung. Umso wichtiger war für das Überleben der Gruppe die Selbstoffenbarung Gottes am Berg Sinai.
Man entdeckte die strategischen Möglichkeiten, die sich aus der Idee des Bundes mit einem entfernten und zugleich hautnahen Gott ergaben. Eine weitere Idee vervollständigt das Szenario, die des Kollektivs. Des Kollektivs als gedachter, gefühlter Einheit. Als eines Etwas, das aus Einzelwesen Elemente eines höheren Ganzen werden lässt. Nicht einfach als mächtig, reich oder glücklich definiert sich das in diesem Sinn erfundene Volk, sondern als ein unter tausenden anderen vom erfundenen Gott Auserwähltes.
Wertheimer lässt an diesem Punkt keinen Zweifel. Religiöse Überzeugungen mögen für die jeweiligen Gläubigen den Kern ihrer Identität ausmachen. Für ihn sind sie Ausdruck wirkmächtiger kultureller Texte, aber nicht mehr.
Es gibt Texte, heilige Texte, gibt es natürlicherweise nicht. Sie wurden und werden von Menschen gemacht, genau wie Heilige von Menschen gemacht wurden. Ein menschliches Kunstwerk.
Vor allem das Kunstwerk Christus wird die Geschichte Europas nachhaltig prägen. Zunächst werden dessen Anhänger zu Tausenden hingerichtet. Dann wird das Christentum Staatsreligion im Römischen Reich unter den Reichen, die sich in seiner Nachfolge sehen.
Europa, das ist ein fragiles Konstrukt aus 3, 4, 5 Erben Roms, die im Streit miteinander lagen und einander stets kritisch beäugten. Trotz all dieser Rivalitäten bildet sich ein gemeinsamer Wille heraus, eine Leitidee. Ihr Resultat war der erste größere Dschihad der europäischen Geschichte. Von einem Projekt Europa zu sprechen, heißt mithin auch von seinen dunklen und von Beginn an auf Dominanz setzenden Seiten zu sprechen.
Die Kreuzzüge sind nur ein Ausdruck der Gewalttätigkeit, die die europäische Identitätsfindung durch Abgrenzung begleitete. Die Vertreibung der Juden und Muslime aus Spanien ist ein weiterer und mit ihr Hand in Hand die nicht minder gewaltvolle Entdeckung der neuen Welt. Es ist hier nicht möglich, dieses an klugen Gedanken, vielfältigen Facetten und Widersprüchen so reiche Buch auch nur in Ansätzen wiederzugeben. Wichtiger ist, auf die Gleichzeitigkeit von Licht und Schatten hinzuweisen. Sprache und Kultur sind das Medium der Befreiung aus den Fesseln der Tradition. Doch die Gedanken von Renaissance, Aufklärung und Humanismus befreien nicht nur, sondern grenzen immer auch aus.
In Besitznahme, Sprachregelung, Normsetzung. Der überlegene humanistische Protagonist setzt die Norm. Mit sanften oder groben Worten, doch immer alternativlos.
Spätestens hier bekommt das Buch eine enorme Aktualität. Gerade in einer Zeit, in der sich kompromisslose Verfechter des Humanismus mit ihren Normsetzungen auf der einen und unbeirrbare Verfechter einer Alternative für Deutschland oder für Europa auf der anderen Seite zunehmend sprachlos gegenüberstehen. Wertheimer ist wahrlich kein Freund der AfD, aber er schlägt sich auch nicht einfach auf die Seite der Antirassisten.
Wir Europäer scheinen nach wie vor in der Rassismusfalle festzustecken. Jedenfalls lassen sich rassistische Argumente, offen oder verborgen, jederzeit wieder in Stellung bringen. Und die Frage, ob wir möglicherweise tatsächlich genetisch auf Rassismus und Vermischungsangst hin angelegt sein könnten, wagt kaum einer auch nur zu stellen. Wer dies dennoch tut, gerät unter den Koordinaten der Political Correctness schnell in ein ideologisches Minenfeld. Dennoch, gerade deshalb muss die Diskussion geführt werden, auch wenn sie neue, unerwünschte Probleme sichtbar machen könnte.
Vielleicht würde dabei ja auch sichtbar, dass das Milieu der Akademiker, Intellektuellen und Journalisten, das sich oft die europäischen Werte auf die Fahnen schreibt, gar nicht so moralisch überlegen ist, wie es gern tut. Hört bitte auf, von Freiheit und Toleranz zu reden, fordert Wertheimer und spricht dabei natürlich auch über sich selbst.
Uns sind ganz andere, sehr viel weniger empathische Werte wichtig. Werte wie Gewinnmaximierung, Profilierung und wachsender Konsum, Effizienz und Exzellenz, Sicherheit und geordnete Verhältnisse stehen im Mittelpunkt unserer Überlegungen, verbunden mit der Hoffnung auf ein nicht allzu anstrengendes Leben, in dem man sich gut fühlt.
Und genau an diesem Punkt gerät das grandiose Buch an eine Grenze. Ein uneingeschränkt gutes Lebensgefühl ist heute nur noch möglich, wenn man darüber schweigt, wie schädlich die Voraussetzungen des eigenen Wohlstands und damit des Wohlfühlens sind. Und das tut Wertheimer. Er klammert die ökologische Frage aus, obwohl Bücher über den Klimawandel doch längst zur europäischen Kultur gehören.
Matthias Bertsch besprach Europa, eine Geschichte seiner Kulturen von Jürgen Wertheimer. Im Penguin Verlag erschienen, 576 Seiten, 26 Euro. Die Systemfrage, die nach unserem Wirtschaftssystem, wird derzeit lauter und öfter gestellt als ohnehin schon. Denn die Corona-Krise hat die Schwachstellen von Kapitalismus und Globalisierung schonungslos offengelegt. Einer, der diese Frage seit langem beharrlich stellt, ist der französische Ökonom Thomas Piketty. Er ist Professor an mehreren Pariser Hochschulen und schon 2013 profilierte er sich mit seinem Bestseller »Das Kapital im 21. Jahrhundert«. Darin geht es um die Frage, wie man die Marktwirtschaft reformieren könnte. Das aktuelle Buch trägt den Titel »Kapital und Ideologie«. Michael Kuhlmann hat es gelesen.
Thomas Piketty macht sich handfeste Sorgen um das Überleben der Demokratie, damit auch der Marktwirtschaft und um den internationalen Frieden. Viele Menschen aus der Unter- und auch der Mittelschicht seien nämlich längst dabei, das Vertrauen in die Marktwirtschaft zu verlieren. Sie fühlten sich ungerecht behandelt. Eine Hauptursache hat Piketty schnell ausgemacht.
Die konservative Revolution der 1980er Jahre und der Zusammenbruch des Kommunismus haben die Welt einer neuen Phase des grenzenlosen Vertrauens in die Selbstregulierung der Märkte und der Quasi-Heiligsprechung des Eigentums überantwortet.
Der Autor rechnet vor, am Beispiel der USA. Seit 1980 sei das Realeinkommen der unteren Bevölkerungshälfte nicht mehr gestiegen. Der Anteil der reichsten 10% am Nationaleinkommen hingegen sei um 40% angewachsen. Volkswirtschaftlich gebracht habe das allerdings wenig, denn
das Wachstum des Nationaleinkommens pro Kopf hat sich in den 3 Jahrzehnten seit diesen Reformen halbiert. Für eine Politik, die Produktivität und Wachstum ankurbeln wollte, ist dies kein sonderlich befriedigendes Resultat.
Reaganomics, Thatcherism und ihre Nachfolger haben in Pikettys Augen also wirtschaftlich versagt. Und deshalb plädiert er dafür, sich wieder an der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Zeit vor 1980 zu orientieren. Von der habe vor allem die Mittelschicht profitiert. Um seine Gedanken zu untermauern, schreibt Piketty zunächst auf den ersten 900 Seiten seines Buches eine vergleichende Geschichte der wirtschaftlichen Ungleichheit vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, über den Westen, über Indien, China, Nahost und Russland. Er nimmt dabei auch weltweite Wechselwirkungen in den Blick. Alles wird unterfüttert mit mehreren hundert Tabellen und Diagrammen, teilweise ausgelagert in einen erweiterten Anhang im Internet. Ungleichheit ist für Thomas Piketty genauso menschengemacht, wie es die Marktwirtschaft im Ganzen ist. Und Menschengemachtes könne man reformieren. Bei seinen Vorschlägen schießt sich Piketty vor allem aufs Steuersystem ein. Es geht ihm um die Steuern auf Einkommen, Erbschaften und Nettovermögen. Ähnlich wie in den USA und in Großbritannien vor 1980 müsse wieder eine stark progressive Besteuerung her, die besonders die obersten 10% zur Kasse bitte. In Deutschland wären das zum Beispiel Jahreseinkommen von mehr als 250.000 Euro. Wenn man die starke Progression erst in diesen Höhen voll greifen lasse, stehe das dem Wachstum und der Produktivitätssteigerung nicht im Wege. Piketty begründet.
Die Reduzierung der Ungleichheit hat zwischen 1950 und 1980 den Weg für die Periode des stärksten Wirtschaftswachstums geebnet, das jemals zu beobachten war.
Hier trifft man auf eine der Unschärfen in der Argumentation. Piketty weicht etwa der Rechnung aus, welchen Sondereffekt bei diesem Wachstum der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bewirkte. Auch anderswo gibt es die eine oder andere Lücke. So blendet der Autor bei der Betrachtung der Weltwirtschaftskrise ab 1929 aus, dass die kaum ohne den Ersten Weltkrieg eingetreten wäre, der die internationalen Finanzbeziehungen komplett auf den Kopf gestellt hatte. Nur angedeutet bleiben auch Vorschläge, was denn mit dem vielen Geld aus der progressiven Besteuerung der Superreichen geschehen solle. Der Autor würde beispielsweise in Frankreich endlich gleiche Chancen für alle ermöglichen wollen, indem er einem 16-jährigen Schulabgänger für seine weitere Ausbildung die gleiche Geldsumme zur Verfügung stellt, wie sie in einen Eliteschüler investiert wird. Wie das pädagogisch im Detail funktionieren soll, überlegt Piketty nicht. Überzeugender ist da schon sein Vorschlag, die öffentliche Daseinsvorsorge besser auszustatten. Denn
im Falle einer Finanzpanik oder eines Krieges oder einer außergewöhnlich schwerwiegenden Naturkatastrophe kann nur die Geldschöpfung der öffentlichen Hand die Mittel zur Verfügung stellen, die sie braucht, um sofort eingreifen zu können.
Vom Corona-Desaster im privatisierten Gesundheitssystem der USA konnte Piketty beim Schreiben noch nichts ahnen. Er hat ein anderes Phänomen im Auge, das er offenkundig für eine Epidemie hält, das weltweite Steuerdumping. Hierzu präsentiert er seine bekannten Thesen und Rezepte.
So wäre es zum Beispiel erstrebenswert, die Verträge, die den freien Kapitalverkehr organisieren, aufzukündigen und durch ein reguliertes System auf der Grundlage eines öffentlichen Finanzkatasters zu ersetzen, das es den Ländern erlauben würde, zum Zweck der Umverteilung Steuern auf transnationale Vermögen und Vermögenseinkünfte zu erheben.
Und so hat Piketty einmal mehr in Frankreich in Hornissennester gestochen. Die Wirtschaftszeitung Les Echos schäumte, Piketty gehe ideologisch vor. Er missachte, dass das Privateigentum der Dreh- und Angelpunkt der bürgerlichen Gesellschaft sei und verschließe die Augen vor der Ineffizienz staatlicher Strukturen. Die Agentur Reuters nannte Pikettys Ansatz hysterisch. Orthodoxe Ökonomen liefen Sturm. Bei aller Kritik bleibt jedoch Pikettys Warnung unkommentiert im Raum stehen, wonach mittelfristig die Funktion des Weltwirtschaftssystems auf dem Spiel stehe. Donald Trumps Protektionismus deutet die Gefahren nur an. Offenkundig kommt dem Autor hier zugute, dass sein geistiger Horizont über den Tellerrand der Ökonomie hinausreicht, gerade wenn es um Europa geht. Piketty schreibt:
Solange es der Europäischen Union nicht gelingt, sich zugunsten eines anderen Projekts umzugestalten, das um einfache und durchsichtige Maßnahmen für mehr soziale und steuerliche Gerechtigkeit herum aufgebaut ist, solange besteht wenig Aussicht, dass die unteren und mittleren Volksschichten ihre Einstellung zu ihr noch einmal überdenken.
Um die europäischen Steuersysteme zu reformieren, würde Piketty eine weitere Kammer des Europäischen Parlaments einsetzen, die zu 80% aus Abgeordneten der nationalen Parlamente bestehen könnte, um nämlich die neuen Zentrifugalkräfte besser einzufangen. Hier, wie auch bei den Zahlen für Steuersätze und Einkommensklassen, bleibt der Autor eher vage. Aber Piketty will sein Buch nicht als Patentrezept verstanden wissen, sondern nur als Anregung, wieder neu zu denken. Und Anstöße in dieser Richtung haben Wirtschaftswissenschaft und Publizistik im 21. Jahrhundert bitter nötig.
Die Reformvorschläge von Thomas Piketty im Buch Kapital und Ideologie, übersetzt von André Hansen und anderen, bei CH Beck verlegt, die 1312 Seiten kosten 39,95 Euro. Rezensent war Michael Kuhlmann. Gegen das Gestrige für die Demokratie, schreibt der Schweizer Publizist Roger Devec in seinem Buch Die Kraft der Demokratie. Dem Erfolg populistischer und autoritärer Kräfte will er nicht einfach zusehen, selbstbewusst dagegen zu halten, lautet seine Devise. Unser Rezensent Günter Keindelsdorfer nennt Devecs Buch eine treffsichere Analyse und Gebrauchsanweisung.
Ach, wie wohltuend. Da redet endlich einer Klartext, einer, der auf festem weltanschaulichem Fundament steht, ein engagierter Demokrat, der den völkischen Rechten und den ultraliberalen Staatsverächtern gleichermaßen Kontra gibt. Roger Deweck lässt keinen Zweifel daran, dass er faschistoide Politabenteurer wie den italienischen Rechtspopulisten Matteo Salvini und alle Macht den Marktvertretern wie Amazon-Chef Jeff Bezos für gar nicht so geheime Verbündete hält. Zwischen Marktradikalen und Rechtsradikalen gebe es mehr Gemeinsamkeiten, als man aufs erste Hinsehen meinen könnte, postuliert Deweck.
Die reaktionären Populisten sind autoritär. Sie wollen den starken Mann. Und offenbar muss es ja auch immer ein Mann sein, nicht eine Frau. Aber auch Big Data und Big Money sind letztlich autoritär. Sie regulieren zu einem Teil den Staat, wo die liberale Ordnung vorsieht, dass es der demokratische Staat ist, der die Wirtschaft reguliert.
Roger Deweck's Buch ist eine inhaltlich treffsichere und stilistisch glänzend formulierte Analyse des neuen Autoritarismus, der die liberale Demokratie in weiten Teilen der Welt herausfordert. Eines der beliebtesten Feindbilder der neurechten Populisten? Die Political Correctness, die in den Augen Deweck's gar nicht so bedeutsam ist, wie ihre Verächter es postulieren.
Es ist ja eine Selbstverständlichkeit, dass man einem People of Color oder einem Schwarzen nicht Neger sagt. Nur für die Rechtsextremen ist das offenbar keine Selbstverständlichkeit. Sie missachten die elementaren Regeln der Höflichkeit, des Anstands. Und dieser Kampf gegen die Korrektheit, der suggeriert, dass letztlich die Feministin schlimmer ist als der Belästiger. Er suggeriert unterschwellig, dass der Rassist weniger schlimm ist als der Antirassist, der angeblich der schlimmste Rassist ist gegen den weißen Mann. Und da wird dann plötzlich alles verdreht.
Roger Deweck's Buch ist in 4 Kapitel unterteilt, jedes zwischen 40 und 90 Seiten stark. Die einzelnen Kapitel tragen Titel wie »Im Bann der Reaktionäre«, »Aus dem Arsenal der Reaktionäre« und »Die Demokraten unterschätzen die Demokratie«. In den zahllosen Unterkapiteln des Buchs, etwa 50 an der Zahl, wirft Deweck eine Reihe von spannenden Fragen auf. Sind die neuen Rechten bürgerlich? Warum ist der hasserfüllte polemische Schlagabtausch ihre Domäne und nicht die zivilisierte politische Debatte? Was stört die Neurechten an der Gewaltenteilung? Und haben sich Linke und Liberale in den letzten Jahren zu sehr um Genderfragen und Toiletten für das dritte Geschlecht gekümmert und zu wenig um die Anliegen der kleinen Leute? Dabei beschränkt sich Roger Deweck in seinem Buch nicht nur auf eine kritische Analyse der neuen Autoritären, er stellt auch eine Reihe interessanter, teils innovativer, teils bereits bekannter Vorschläge zur Diskussion, wie sich die Trumps und Bolsonaros dieser Welt in die Schranken weisen lassen. Daneben gehören in Deweck's Augen aber auch Big Data und Big Money endlich an die politische Kandare genommen.
Ein anderer Vorschlag ist es, eine europäische Behörde für Google, Apple, Facebook und Amazon zu schaffen, GAFA. Wir sehen die Ohnmacht der Staaten gegenüber Big Data und Big Money. Wenn sich die europäischen Nationen hier zusammenfinden, dann wäre eine europäische, demokratisch verankerte GAFA-Behörde ein wichtiger Beitrag.
Roger Deweck ist alles andere als ein Radikaler. Man wird dem Schweizer Publizisten wohl am ehesten gerecht, wenn man ihn als leidenschaftlichen Aufklärer, als kompromisslosen Liberalen, wenn auch nicht als Neoliberalen sieht. Sollten die Kräfte der politischen Mitte den Fehler machen, meint Roger Deweck, inhaltliche Zugeständnisse an die Neurechten zu machen, etwa in Menschenrechtsfragen, haben sie schon verloren. In Zeiten der autoritären Herausforderung kann es in Deweck's Augen nur eine Antwort geben. Selbstbewusst dagegenhalten. Denn die Demokratie ist stärker, um vieles stärker, als ihre Verächter es für möglich halten.
Günther Keindelsdorfer war das über Roger Deweck's Buch »Die Kraft der Demokratie – Eine Antwort auf die autoritären Reaktionäre«. Im Surkamp Verlag erschienen, Umfang 327 Seiten, Preis 24 Euro. Der Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer kritisiert seit Jahrzehnten die Konsumgesellschaft. Unter dem Eindruck des Club of Rome und dessen Studie Die Grenzen des Wachstums sprach er sich bereits in den 70ern für Verzicht aus. In seinem neuen Buch Die Kunst der Reparatur geht er diesen Weg nun weiter. Konrad Ley hat das Buch für uns gelesen und ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen und habe ihn als erstes gefragt: Wolfgang Schmidbauer kommt von der Kritik am übermäßigen Konsum zur Kunst der Reparatur. Das ist konsequent, oder?
Ja, das ist einigermaßen konsequent. Er geht davon aus, dass viele Dinge heutzutage vorzeitig kaputt gehen. Man spricht da von einer geplanten Obsoleszenz. Das heißt, die werden vorzeitig obsolet. Man muss sie wegwerfen, man kann sie nicht mehr reparieren. Man kann etwa an Handys und vieles andere denken. Und nun geht er genau den umgekehrten Weg. Und man muss dazu sagen, er hat da ein ausgesprochenes Vergnügen an diesem Reparieren. Es ist so auch ein bisschen die Freude am Schwimmen gegen den Strom, die er da empfindet.
Nun ist Schmidbauer ja eigentlich Psychoanalytiker. Gibt es da für ihn eine Verbindung zwischen dieser Tätigkeit und der Reparatur?
Na, er geht in beiden Fällen ähnlich vor, denn wie bei der Psychoanalyse geht es auch bei der Reparatur ja darum, die Geschichte einer Störung zu lesen. Und das führt Schmidbauer dann zu einigen gewagten Formulierungen, etwa wenn er die moderne Ehe als eine Reparaturwerkstatt ansieht, in der es darum geht, Kränkungen zu flicken. Und so gibt es eine ganze Reihe von erstaunlichen Formulierungen, zum Teil auch provokativen Formulierungen in diesem Buch, etwa wenn er schreibt: Es gibt nicht den richtigen Partner von Anfang an, sondern die Partner machen einander in Verhandlungen dazu. Oder wenn er zum Beispiel vorschlägt, die Schönheit in dem zu entdecken, was man vielleicht als Mangel ansehen könnte, also etwa die Falten, die auf ein gelebtes Leben hindeuten.
Schönes Beispiel. Wir lesen in diesem Buch ein Lob auf die Reparatur, aber manchmal lohnt sich ja auch eine Reparatur gar nicht mehr oder man kann auch nicht alles reparieren. Spielt das im Buch eine Rolle?
Ja, das spielt durchaus eine Rolle und Schmidbauer weiß auch genau, dass eine Reparatur keine Restauration ist, sondern dass man der Reparatur durchaus die Schäden noch ansieht. Die Funktion ist zwar wiederhergestellt, aber man sieht die Schäden. Aber daran hat Schmidbauer durchaus eine Freude, an diesen unvollkommenen Zuständen. Und er sagt auch, die Regeneration des menschlichen Körpers ist so eine Art Selbstreparatur. Man schwankt da irgendwie hin und her zwischen einerseits Expertenhörigkeit und andererseits Nachlässigkeit. Und im Hintergrund steht dann sofort das Wort Pfusch. Und an diesem Punkt macht Schmidbauer dann einen kulturgeschichtlichen Abstecher und sagt, Pfusch habe in der europäischen Geschichte eine rassistische Seite, denn Juden und Zigeuner, denen die Wege in die Zünfte versperrt waren, brachten die Kunst der Reparatur zur Blüte. Und bei aller Bereitschaft zu solchen armen Lösungen, zu einem ökologischen Konservatismus, scheut der Autor aber dann doch nicht den konsumkritischen Rundumschlag.
Da kommt er also zurück zu seinem Ursprungsthema und macht einen kulturhistorischen Exkurs. Wie konkret wird denn dieses Buch aber in Sachen Reparatur?
Na, das ist witzig, weil es dadurch wirklich sehr konkret wird. Schmidbauer erinnert sich daran, dass er vor über 50 Jahren, als er mal ein junger Mann war, ein altes Steinhaus in der Toskana gekauft hat. Nun stellt sich natürlich die Frage, war das eigentlich Reparatur, was er da gemacht hat? Das ging doch eher um die Sanierung einer Ruine. Aber was er da im Einzelnen beschreibt, ist wirklich witzig. Also wie er alte Fenster gerettet hat, wie es mit den Dachziegels ausstand. Für ihn war dann natürlich der Angestellte, der Verkäufer einer Eisenwarenhandlung sehr wichtig. Und mit ihm hat er sich dann über Spezialausdrücke unterhalten, die er womöglich auf Italienisch gar nicht kannte. Und also das hat durchaus eine heitere Note. Man kann sagen, Schmidbauer war ja früher mal ein Aussteiger, wenn man so will, ein Italo-Hippie. Und heute schreibt er, eine dauerhafte Motivation, mit der Umwelt anders umzugehen, werden wir nur auf Wegen finden, die wir mit Freude gehen. Und diese Freude, die ist diesem Buch deutlich anzumerken, die Freude am Reparieren.
Das ist natürlich eine sehr, ja, kann man sagen, elitäre Annäherung und die Toskana-Fraktion ist ja schon eher passé. Was kann das Buch den heutigen Lesern mitgeben?
Nun, er plädiert für einen Alltag des einfachen Lebens. Auf Englisch Keep It Simple, Stupid, abgekürzt KISS. Das ist also sein Motto und es ist ein Motto durchaus der Demut, aber auch des deutlichen Abstands zur Konsumgesellschaft, etwa zum Thema Plastik, sagt Schmidbauer. Was der Mensch nicht reparieren kann, das soll er gar nicht erst antasten. Stattdessen rät Schmidbauer, den Katalog von Manufaktum als Wegweiser auf Flohmärkten einzusetzen, um die guten Dinge, die es noch gibt, dort zu entdecken. Also man kann das Buch von Schmidbauer auf ganz verschiedene Weise lesen, aber auf jeden Fall bietet es verblüffende Geistesblitze. Zum Beispiel schreibt er, gelingendes Leben beruht auf der Verwandlung emotionaler Kurzschlüsse in Akte der Kreativität. Das ist doch wirklich schön gesagt und auch ziemlich weise.
Vielen Dank, Konrad Ley war das über Wolfgang Schmidbauers Buch »Die Kunst der Reparatur – Ein Essay«. Im Ökom Verlag erschienen, 190 Seiten kosten 20 Euro. Bald ist es 10 Jahre her, dass sich in Tunesien, Ägypten und anderen Staaten die Arabellion erhob. Seitdem ist die arabische Welt nicht zur Ruhe gekommen. Vor allem in Syrien bekämpfen sich Regime und Rebellen weiterhin. In Libyen sind alle diplomatischen Versuche gescheitert, den Bürgerkrieg zu beenden. Auch im Jemen ist kein Ende der Gewalt abzusehen. In Ägypten dagegen herrscht zumindest nach außen Ruhe. Doch unter der Oberfläche gärt es auch in dem größten Land der arabischen Welt. Unzählige Kritiker der Führung sitzen in Haft, die Presse steht unter enormer Beobachtung, jeder Widerspruch wird unterdrückt. Zugleich steht das Land vor großen Problemen. Armut und Bevölkerungswachstum bedrohen die Stabilität. Wie es so weit kommen konnte, beschreibt der US-Journalist Peter Hessler in seinem Buch »Die Stimmen vom Nil«. Ein sehr persönliches Buch, wie Jan Kuhlmann bei der Lektüre festgestellt hat.
Es ist nur 9 Jahre her, dass Massendemonstrationen den ägyptischen Diktator Hosni Mubarak gestürzt haben. Doch die damaligen Ereignisse scheinen aus einer anderen Zeit. So viele Hoffnungen damals auf mehr Freiheit, Würde und Demokratie und so ziemlich alle von ihnen zerstört. Im Jahr 2020 regiert Ägyptens Führung mit härterer Hand als Mubarak jemals zuvor. Wie konnte es dazu kommen? Der amerikanische Journalist Peter Hessler zog nach dem Sturz Mubaraks nach Kairo und beschreibt in seinem Buch »Die Stimmen vom Nil« die Jahre danach. Es liest sich wie eine Entdeckungsreise, denn Hessler kam nach Ägypten, ohne die Region vorher zu kennen, Unbedarft, teilweise naiv, begegnet er dem Land in den Anfangstagen, etwa beim ersten Besuch auf dem Tahrir-Platz.
Die Jubelszenen zum Rücktritt Mubaraks hatten mich beeindruckt. Dementsprechend zog ich mich für meinen ersten Besuch auf dem Tahrir-Platz schick an. Gebügelte Hose und Hemd mit Knopfleiste, als wäre es ein formaler Anlass. Ich erkannte aber schnell, dass niemand sonst so gekleidet war. Zu viel Staub und zu viel Chaos.
Hessler, damals Korrespondent des Magazins New Yorker, beschreibt Ägypten vor allem durch die Menschen, mit denen er über die Jahre vertraut wird. Da ist in erster Linie Said zu nennen, ein Muslim aus den Armenvierteln Kairos, der in Hesslers gut bürgerlichem Viertel Samalik sein Geld als Müllmann verdient. Er sammelt den Abfall ein, sortiert ihn und verkauft die brauchbaren Überreste. Das beschert dem Analphabeten zumindest einen bescheidenen Wohlstand. In Hesslers Kairoer Viertel war Said viel mehr.
Said fungierte als eine Art Fundbüro der Nachbarschaft. Wann immer jemand umzog oder starb, verstand es sich von selbst, dass alles, was im Müll landete, Said gehörte. Er warnte die Leute, wenn in der Nachbarschaft etwas verdächtig erschien, und war überhaupt eine zuverlässige Informationsquelle.
Nicht selten stieß Said im Abfall auf Alkohol, dann suchte er Hilfe bei Hessler.
Wenn ein muslimischer Trinker von einem schlechten Gewissen geplagt wurde und seine Alkoholvorräte entsorgte, tauchte Said mit den diskret in einer schwarzen Plastiktüte verstauten Flaschen vor meiner Tür auf, damit ich den Wiederverkaufswert der Spirituosen taxierte. Selbst eine Flasche Whisky, die nur noch zu einem Viertel gefüllt war, ließ sich gut verkaufen, da die meisten Bewohner der Stadt große Hemmungen hatten, einen der wenigen Schnapsläden in Kairo zu betreten.
Die ganze Widersprüchlichkeit der Gesellschaft erlebt auch der homosexuelle Ägypter Manu, ein zweiter enger Vertrauter Hesslers. Lange arbeitet Manu für ihn als Übersetzer. Er findet viele Liebhaber, die sich jedoch nicht alle als schwul ansehen. Ein Mann könne Sex mit einem Mann haben, solange er sich nicht penetrieren lasse, so die Ansicht vieler. Manu ist oft Polizeiwillkür ausgesetzt. Zwei Polizisten bringen ihn zu einer Rektaluntersuchung ins Krankenhaus, die nur daran scheitert, dass der Arzt einen Schwulen nicht anfassen will. In diesen Passagen lässt sich auch erkennen, warum Ägypten nach Hesslers Ansicht in autoritäre Strukturen zurückgefallen ist.
Teil des Problems war, dass der ägyptische Autoritarismus sich eher in einem allgemeinen Klima manifestierte als in klar definierten Strukturen. Er hing über dem Land wie eine dichte Wolke und die Dynamik der Unterdrückung war so schwer vorhersehbar wie das Wetter. Die Dinge konnten jederzeit kippen, ohne ersichtlichen Anlass. Autoritätspersonen taten das, was sie taten, weil sie die Macht dazu hatten und handelten nicht etwa auf Befehl oder nach einer festgelegten Vorgehensweise. Es war das gesellschaftliche Gesamtklima, das sich ändern musste, und das machte eine Reform so schwierig.
Während Hessler mit großer Vorfreude nach Ägypten ging, liest sich aus den hinteren Kapiteln mehr und mehr Enttäuschung heraus. Geradezu frustriert ist er von den Wahlen, die er in einem kleinen Ort auf dem Land intensiv beobachtet.
Die Wahlen in Al-Baljana offenbarten menschliches Verhalten in seiner grundlegendsten Form, weil nichts die Triebe abmilderte oder die Instinkte umlenkte. Es war ein Wettbewerb im Bettnässen und Wütendsein, in dem die Verlierer zuschlugen. Denn neben Wut war Stolz die häufigste Emotion. Die Alten kontrollierten die Jungen und die Männer die Frauen.
Als früherer langjähriger China-Korrespondent erkundet Hessler Ägypten auch durch die Brille der dortigen Chinesen. Einige haben Fabriken gegründet, finden aber trotz der großen Armut nicht genug Arbeitskräfte. Die Männer seien zu faul, die Frauen arbeiteten nur, bis sie verheiratet seien, so die Klagen der Chinesen. Der chinesische Fabrikbesitzer Wu fällt ein klares Urteil über die Ägypter.
Solange sie nicht bereit und in der Lage seien, das Vertraute hinter sich zu lassen, würde sich auch an ihrem Leben nichts ändern. Die ägyptische Politik beurteilte er ähnlich. Die Revolution war in seinen Augen eine halbherzige Angelegenheit, weil die meisten Menschen im Grunde wollten, dass alles so blieb, wie es war. Zu Beginn des arabischen Frühlings in Ägypten glauben die Westler, den Aufstieg einer mächtigen sozialen Bewegung mitzuerleben, während die Chinesen in den Ereignissen eher den Zusammenbruch eines schwachen Staates sahen.
Hessler hat ein sehr persönliches Buch geschrieben, ein Gesellschaftsporträt mit Empathie und Liebe zum Detail. Die politische Analyse aber bleibt häufig an der Oberfläche, Allzu oft lässt sich Hässler zudem von seinem Faible für ägyptische Archäologie ablenken, die er ausführlich beschreibt. Seine Versuche, das heutige Ägypten durch das alte Ägypten zu erklären, führen jedoch auf die falsche Spur. Zu lange liegt die Zeit der Pharaos zurück. Zum Glück konzentriert sich Hässler aber zumeist auf das Wichtigste, die Menschen in Ägypten, denen er sehr nahe kommt.
Jan Kuhlmann besprach Die Stimmen vom Nil, eine Archäologie der ägyptischen Revolution von Peter Hässler. Übersetzt von Thomas Pfeiffer und Andreas Thomsen, im Hansa Verlag erschienen, 541 Seiten, 26 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck ist am 8. Juni wieder für Sie im Programm. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.